Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Wir müssen dringend nach Hollywood, um zu erfahren, wie es die Drehbuchautoren geschafft haben, die meisten ihrer Forderungen durchzusetzen. Dann stellen wir neue Filme vor, die vor den Streiks entstanden sind und auf die wir uns im Kino und Streaming freuen können. Außerdem fragen wir, ob es richtig war, Christian Thielemann zum neuen Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper zu machen. Dann wollen wir wissen, ob die Shoah mit den Kolonialverbrechen der Deutschen verglichen werden darf, ob dies historisch zulässig ist. Und dann gehen wir noch aufs Dorf und fragen, ob Kultur dort wirklich etwas für den Zusammenhalt tun kann. Ein wirklich beeindruckender Streik, den die Drehbuchautoren und Autorinnen da in Hollywood vorgelegt haben. Fast 5 Monate. Historisch. Und der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. Sie haben sich jedenfalls geeinigt mit den Studios. Und in Hollywood, beziehungsweise in Los Angeles, ist unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Schönen guten Abend aus Deutschland. Da ist der Nachmittag. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Was ist der Kern der Einigung?
Naja, der Kern, das ist eine lange, lange Liste und ich würde sagen, das Wichtigste an dieser Einigung ist, dass es sie gibt und dass auch alle Forderungen mehr oder weniger abgehakt wurden, die die Drehbuchautoren auch gestellt haben. Natürlich nicht immer 100%ig so, wie sie es wollten, aber die Studios haben sich wirklich bewegt, um es direkt konkret zu machen. Also die grundsätzliche Bezahlung wird angehoben für die Drehbuchautoren. Dann hatten sie auch gefordert, dass zum Beispiel die sogenannten Writers' Rooms, also da, wo man sich eben trifft und mit mehreren Drehbuchautoren einer Serie zum Beispiel arbeitet, dass die erhalten werden, dass es da auch eine Minimumanzahl gibt tatsächlich an Mitarbeitern, die Studios gewährleisten sollen. Dann ganz wichtig, die sogenannten Residuals, also die Gewinnbeteiligung, die soll auch angehoben werden bei den Streamern. Das ist ziemlich einmalig und darauf sind die besonders stolz. Und natürlich das ganz große Thema KI, da sollen jetzt eben auch Regeln eingeführt werden. Das bedeutet, Studios dürfen nicht einfach Drehbücher ersetzen mit KI. Und wenn Autoren zum Beispiel an einem Skript arbeiten, an dem schon gearbeitet wurde, dann müssen die informiert werden. Hat daran vorher ein Mensch gearbeitet oder hat KI damit gewirkt? Und tatsächlich auch wichtig war für die Drehbuchautoren, wenn sie aber KI-Tools benutzen wollen, wie ChatGPT, dann dürfen sie das auch in Abstimmung mit den Studios tun.
Also mehr Geld für die Drehbuchautorinnen, mehr Erfolgsbeteiligung, weniger KI, das sind ja so ein bisschen, Sie haben ja auch öfter darüber berichtet, so ein bisschen die Kernforderungen. Es ist alles erfüllt worden, das heißt die Studios haben sich komplett auf die Autoren, Autorinnen hinbewegt?
Naja, natürlich, wie das zu eben solchen Verhandlungen gehört, natürlich gibt es dann immer irgendwas, wo man sich in der Mitte trifft und ich finde, man kann das am besten bei den Zahlen festmachen, denn man kann das ja herumrechnen, was so ein sozusagen neuer Arbeitsvertrag kosten würde und die Autoren haben 429 Millionen Dollar gefordert, also sozusagen an Wert dieses neuen Arbeitsvertrages. Die Studios wollten nur bei 86 Millionen bleiben und man hat sich ungefähr in der Mitte geeinigt, also bei 233 Millionen Dollar. Und da sieht man aber trotzdem, also die Studios haben sich schon zu einem großen, großen Teil bewegt, eben vor allem was diese finanziellen Forderungen angegangen ist.
Was heißt das ganz konkret praktisch? Also können jetzt die Drehbuchautoren wieder losschreiben? Wird es schon bald wieder neue Produktionen geben?
Also praktisch ist es so, dass am Dienstag votiert wurde, dass die Drehbuchautoren sofort wieder arbeiten dürfen. Die stimmen zwar kommende Woche noch über diesen Vertrag ab, aber sie dürfen tatsächlich jetzt schon wieder anfangen, Aufträge annehmen, schreiben. Aber natürlich heißt das nicht, dass sofort Serien und Filme wieder gedreht werden können. Dazu fehlen ja nicht nur die Autoren bisher, sondern natürlich auch noch die Schauspieler. Und die Schauspieler, die streiken ja noch.
Ja, die streiken immer noch. Ist da eine Einigung in Sicht?
Nicht so ganz. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben dieser Vertrag noch nicht unterschrieben wurde oder beziehungsweise noch nicht zu Ende votiert wurde von den Drehbuchautoren. Und bis jetzt gibt es auch noch keine Gespräche. Ich war heute tatsächlich mal an den sogenannten Picket Lines unterwegs. Also es wird hier immer noch gestreikt vor allen Studios. Und da habe ich Devin getroffen und die hat mir Folgendes erzählt.
Oh, we're still on fire. We are so excited about the writers. We're very happy for them. In SAG-AFTRA, we're hoping that we get our deal next, hopefully soon, so we can all get everybody back to work again.
Genau, also sie freut sich und sie sagt, wir sind immer noch voll dabei, wir streiken noch, aber wir hoffen natürlich, weil sich eben die Drehbuchautoren geeinigt haben, dass es bei uns vielleicht auch schnell passieren könnte und dass dann jeder wirklich wieder arbeiten gehen könnte.
Also die Drehbuchautoren, Autorinnen haben sehr wohl bewiesen, was man mit einem Arbeitskampf in Hollywood bewirken kann. Die Schauspielerinnen und Schauspieler tun das auch im Moment, aber ansonsten ist ja The Industry, wie man so gerne sagt, in Kalifornien, also dieser große, große Faktor, die Film- und Entertainment-Industrie ja noch ja, abhängig auch von vielen anderen Gewerken, ne? Also Kamera, Licht, Ton, Synchronsprecher, vieles andere mehr, werden die jetzt auch streiken und vielleicht ein bisschen sind sie auf den Geschmack gekommen, was die Erfolge der Drehbuchautoren angeht.
Also es ist tatsächlich so, dass die Synchronsprecher für Videospiele, die fallen auch unter SAG-AFTRA, also auch unter die Schauspielergewerkschaft. Und die haben zumindest jetzt gerade dafür votiert, dass sie, wenn kein Vertrag zustande kommt, dass sie auch streiken würden. Also diese Verträge, die sind ungefähr alle 3 Jahre, werden die neu verhandelt. Das heißt, da könnte jetzt auch wieder ein Streik drohen. Das sind nicht ganz so viele Mitglieder wie jetzt eben 160.000 der SAG-AFTRA. Und IATSE zum Beispiel, das sind zum Beispiel die Bühnenbildner, also auch viele Leute, die hinter den Kulissen arbeiten oder die Kulissen sozusagen bauen, die verhandeln tatsächlich nächstes Jahr. Und die schauen sich natürlich auch diese Verträge jetzt ganz genau an, die abgeschlossen wurden. Und auch da könnte möglicherweise dann im kommenden Jahr ein Streik drohen. Also insofern, das ist, glaube ich, schon sehr historisch, was hier passiert ist. Und die Drehbuchautoren, glaube ich, können auch zu Recht stolz sein auf das, was sie erwirkt haben. Und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Gewerke.
Wie verändert es sich? Ich meine, angesichts dieser Streikfreudigkeit und der großen Erfolge, ich sag mal, der Kreativen, die an dieser Filmindustrie entscheidend beteiligt sind. Wie verändert das eigentlich Hollywood?
Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, weil natürlich bekommt man auch die Frage gestellt, ja, ist das toll, ist das der große Gleichmacher? Naja, natürlich, das Geld ist immer noch ganz oben bei den Studiobossen verteilt und die geben natürlich auch immer noch viel vor. Man wird jetzt eben sehen in den kommenden Monaten, wie auch vor allem die großen Produktionsfirmen, wie die Studios argumentieren mit dem mehr Geld, das sie jetzt ausgeben müssen. Denn Punkt ist ja, oder einer der wichtigsten Punkte waren ja die Streaming-Services. Alle wollen rein ins Streaming, aber diese Plattformen machen eigentlich keinen Gewinn, bis auf Netflix. Und es hieß jetzt schon von vielen großen Firmen wie auch Disney, wir müssen unbedingt Geld einsparen. Also die Frage ist, geben die jetzt mehr Geld für die Drehbuchautoren aus? Vielleicht in Perspektive auch die Schauspieler, aber woran sparen die dann? Also gibt es weniger Produktionen? Und ich glaube, das sind die Themen, über die wir in den nächsten Monaten reden werden.
Also die Drehbuchautoren haben sich geeinigt mit den Studios, die Schauspielerinnen und Schauspieler vermutlich auch in absehbarer Zeit, aber es stehen womöglich auch noch andere Streiks in Hollywood vor der Tür. Katharina Wilhelme, unsere Korrespondentin in Los Angeles, wird uns dazu sicherlich noch einiges in den nächsten Wochen und Monaten zu erzählen haben. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und viele Grüße nach Kalifornien. Und noch ist ja zum Glück Material zum Schauen da. Wir gehen ins deutsche Kino und schauen, was da am Donnerstag anläuft. Aber erstmal zu einem Streamingdienst, über den haben wir auch gerade kurz gesprochen, also über die Streamer. In diesem Fall nämlich Apple TV und da gibt es einen neuen Film, der jetzt startet, nämlich Flora and Son. Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend erstmal.
Ja, schönen guten Abend, Wladimir.
Reden wir über diesen Film, diesen Song hatte ich fast schon gesagt, weil natürlich da sehr viel Musik eine große Rolle spielt. Es geht um Flora, alleinerziehende Mom in Dublin und ihren Sohn, also den Son, der 14 ist, Max heißt und offenbar so ein Trouble Kid ist, aber nicht lange, wie es scheint, ne?
Nun, es ist so eine klassische Geschichte. Eine Mutter, die mehr so aus dem proletarischen Milieu stammt, kommt einfach mit ihrem Kind nicht mehr klar. Der Vater hat sich eh nie gekümmert, war mal oder ist professioneller Musiker, aber reist auch nicht mehr allzu viel. Und irgendwie wächst ihr das alles über den Kopf, aber sie werden halt bedroht. Es wird wirklich ganz klar gesagt, wenn er sich noch was zu Schulden kommen lässt, dann ist eine Jugendstrafe angesagt. Und dann kann er eben für Wochen oder Monate in so eine Anstalt eben auch kommen für Jugendliche. Und dann findet sie auf dem Müll eine Gitarre, lässt die heil machen, schenkt sie ihrem Sohn und will, dass der Gitarre spielt. Aber der mag ganz andere Musik. Der ist viel lieber am Computer, macht mit Sounds und Samples gerne mehr so Rap-Musik. Aber so langsam denkt sich dann die Mutter, gut, dann nehme ich halt Gitarrenunterricht. Und das macht sie dann online bei einem Musiker aus Los Angeles, der irgendwie schon selber gar keine musikalischen Ambitionen mehr hat. Und auch so ein bisschen abgebrannt ist, aber durchaus was von Musik versteht. Und so langsam entstehen dabei eben ganz schöne Songs. Und das wiederum führt auch eben dazu, dass Mutter und Sohn wieder mehr miteinander harmonieren und dann jeder so ein bisschen seine Musik einbringt. Und das ist eine sehr schön auch sozial stimmige Geschichte, die da eben erzählt wird mit eben ganz großartigen Darstellern und Darstellerinnen.
Wie wird das genau erzählt?
Es wird eben, es ist so, muss man sich so vorstellen, wie so eine Mischung aus Ken Loach und einem klassischen Musikfilm, wo dann irgendwie die Musik das allverbindende Element ist. Und genau das macht den so interessant. Und da wird nichts übertrieben, da wird nicht zu viel hereingeerzählt, sondern wir bleiben ganz nah bei den Figuren. Und die Hauptdarstellerin Eve Hewson, die übrigens die Tochter vom vom U2-Sänger Bono ist. Die
macht schöner Fun Fact. Wunderbar.
Am Anfang, weil am Anfang ist sie wirklich so eine total prollige Frau, die ihn immer nur anschnauzt, die ganze Zeit nur Schimpfwörtern behaken die sich da gegenseitig. Und so langsam macht sie dann so eine Entwicklung durch. Sie ist mit 17 eben Mutter geworden. Sie hat eigentlich nie was vom Leben gehabt und so langsam kommt sie dahin. Aber das ist jetzt auch nicht großes Hollywood, dass sie am Ende der große Superstar wird oder so. Und das ist, was ich an dem Film so mag. Der bleibt irgendwie geerdet und die Musik ist da wirklich auch nicht nur irgendeine Untermalung, um Emotionen zu transportieren, sondern die Musik erzählt wirklich auch Geschichte. Und Joseph Gordon-Levitt, Hollywood-Star, der spielt eben diesen Musiker aus L.A., der dann immer nur zugeschaltet ist per Videoscreen, was eben auch ganz schön ist. Sie sitzt immer am Computer und dann diskutiert sie mit ihm.
Aber ich hoffe doch, irgendwann treffen sie sich. Nein, das wäre jetzt Spoiler, ne? Das lassen wir jetzt mal stehen.
Wir werden hier gar nichts verraten.
Man muss sollte nicht beim Videounterricht bleiben, bitte.
Also auf jeden Fall ist hier für mich, stimmt einfach alles, soziale Milieu, scharfe, fetzige, witzige Dialoge, überzeugende Darsteller und Darstellerinnen und eben die Musik. Und den Regisseur müssen wir auch nochmal erwähnen, John Carney, der hat schon wunderbare Musikfilme gemacht, nämlich Once 2007 und dann Can a Song Save Your Life mit Keira Knightley und hat jetzt eben nochmal für mich eigentlich den besten dieser Musikfilme gemacht, weil da eben auch so ein soziales Milieu mit eingefangen wird, weil man viel über Dublin erfährt, viel über Irland erfährt, viel darüber erfährt, wie schwer es auch ist für eine alleinstehende Mutter überhaupt klarzukommen.
Welche Rolle Musik in diesem Film spielt, das hören wir gleich, denn wir haben natürlich den, ich sag mal, Hauptsong aus diesem Film mitgebracht, nämlich Meet in the Middle. Das hören wir gleich. Eve Hewson und Joseph Gordon-Levitt in diesem Film von John Kenney. Flora and Son bei Apple TV jetzt. Und jetzt gehen wir aber ins Kino und kommen zu einem deutschen Film mit einem ganz anderen Setting. Schlamassel heißt der, von Silke Enders. Da geht's zurück in die 90er in den Osten. Was wird da erzählt?
Das ist ein Kaff in Brandenburg, 7, 8 Jahre nach der Wende. Da fahren wirklich noch Trabis und Wartburgs durch die nicht sehr blühenden Landschaften. Und die Hauptfigur ist eine 32-jährige Frau, die irgendwie in einer Lokalzeitung jobbt, die auch mal Fotos machen darf, die sich mit ihrer Familie eigentlich komplett überworfen hat, auch bei Omas Geburtstag. Dann klaut sie noch irgendwie ein Luftgewehr von der Oma, dann gibt es einen riesigen Krach. Und sie lernt dann durch ihre Arbeit plötzlich eine 80-Jährige kennen, die einst KZ-Wärterin in Ravensbrück war. Aber das Interessante an dem Film ist, jetzt geht es nicht darum, dass sie irgendwie den großen Artikel schreibt und diese Frau bloßstellt, sondern diese 80-Jährige, die von ihrer eigenen Familie die ganze Zeit immer nur so beschützt wird und immer um Gottes Willen was erzählt sie und sie darf nichts erzählen. Und die vertraut plötzlich dieser jungen Frau. Und Johanna schafft es, sie zum Reden zu bringen. Und was dabei herauskommt, finde ich total spannend, weil man sieht, das war auf der einen Seite so eine Mitläuferin, es war irgendwie auch ein Höhepunkt irgendwo in ihrem Leben, so makaber, wie sich das anhört. Und sie verharmlost natürlich alles, sie rechtfertigt sich auch, aber sie ist auf so eine liebenswürdige Art und Weise auch so eine Oma. Und das ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr vielschichtig eben erzählt. Und das finde ich eben spannend. Und sowas habe ich im deutschen Kino noch nicht gesehen, dass eben sozusagen von der DDR aus erzählt wird, dass es eben auch da Mitläufer gab, dass es eben auch da Kriegsverbrecherinnen oder Kriegsverbrecher gab, die jetzt aber vielleicht nicht die ganz großen Mörder oder Mörderinnen waren, sondern einfach nur Mitläuferinnen.
Wie ist das erzählt, ästhetisch? Wie sieht der Film aus?
Der Film ist ästhetisch wie ein sehr realistischer Arthouse-Film erzählt, mit einer sehr beweglichen Kamera. Auch da stimmt einfach die Milieuzeichnung. Der Film ist nicht immer einfach, weil es natürlich auch um Familienkonflikte geht, weil sich alle die ganze Zeit immer nur anmeckern, anschnauzen. Also da steckt schon ganz schön viel Wut auch in diesem Film. Und das macht es auch anstrengend. Auch die Hauptfigur, die brillant gespielt wird von Mareike Bellkirch, ist jetzt nicht eine, für die man immer nur eine Empathie empfindet, weil die auch so ein Schluffi irgendwie ist und so durchs Leben versucht, sich zu schlawinern. Und trotzdem ist es ein Film, der so eine Nachwirkung bei mir hinterlassen hat. Wie gesagt, er ist sperrig, hart irgendwie, ein bisschen depressiv, aber zeigt plötzlich mal so ein ganz anderes Bild des Ostens, als wir es normalerweise kennen. Und das macht ihn stark.
Schlamassel, so heißt er jedenfalls, dieser Film, und kommt jetzt in die deutschen Kinos. eine durchaus bemerkenswerte Geschichte auch zwischen den Generationen, wo es auch viel um Geschichtsaufarbeitung geht. Und ein Blick auch auf den Osten der Republik in den 90er Jahren in der Regie von Silke Enders, eine Empfehlung von Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Und eben auch Flora and Son, dieser Film von John Kenney bei Apple TV, also beim Streamer Apple TV zu haben. Auch eine große Empfehlung. Und jetzt wäre der Moment, Jörg, für einen großen Song, glaube ich, ne, der sie sehr beeindruckt hat, so ein Duett zwischen den beiden Hauptdarstellern.
Genau, und das an diesem Song hört man dann auch, wie die beiden so auch musikalisch zueinander finden.
Eve Hewson und Joseph Gordon-Levitt. Jörg Taschmann, vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt kommen wir zu einer Personalentscheidung, die für das Musikleben in der Republik ziemlich gewichtig ist. Es gibt nämlich einen neuen Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Der wird seinen Job demnächst antreten und Nachfolger von Daniel Barenboim sein, nämlich Christian Thielemann. Also das ist genau diese Funktion des Generalmusikdirektors dort in Berlin. Ein Mann, der standardmäßig die Staatskapelle dirigiert und musikalisch verantwortlich ist für alles, was an diesem Haus so aufgeführt wird. Christian Thielemann, Wagner- und Strauß-Experte, sehr viel in Bayreuth hat er dort dirigiert, sehr viel in Dresden natürlich, dort bei der Staatskapelle. Jetzt also Berlin unter den Linden. Heute bei der Vorstellung war Sebastian Schöbel für uns dabei.
Glaubt man Christian Thielemann, dann begann alles mit einem Zufall. 2022, als Daniel Barenboim erkrankte und Richard Wagners Ring nicht an der Berliner Staatsoper musikalisch leiten konnte, rief er kurzfristig Thielemann an. Der war da längst als einer der wichtigsten deutschen Dirigenten und Wagner-Experten etabliert. Beruflich gebraucht hat er die Chance also nicht, sagt er heute.
Ich habe nach nichts gesucht, hatte einen vollen Kalender und habe gedacht, nur fahr mal nach Berlin, das ist doch schön. Wenn dich der Daniel anruft, dann machst du das. Dass das daraus wird, habe ich mir nicht gedacht. Und das ist genau der Grund, weswegen man es jetzt macht.
Es sollte eine Fügung des Schicksals werden. Mit dem Ring an der Staatsoper in Berlin begeisterte Thielemann nicht nur Publikum und Kritiker, sondern auch das Orchester selbst. Nun tritt der 64-Jährige das Erbe des legendären Daniel Barenboim an. Denn der muss nach über 3 Jahrzehnten als Generalmusikdirektor der Staatsoper gesundheitsbedingt aufhören.
Die Ernennung Christian Thielemanns stimmt also mit dem Wunsch des Orchesters überein, das in ihm den perfekten Nachfolger sieht.
Sagt Berlins Kultursenator Joe Cialo. Und könnte das nicht nur musikalisch gemeint haben, Barenboims Führungsstil war zuletzt in die Kritik geraten. Thielemann verspricht, wenn auch etwas vage und ohne direkte Anspielung auf seinen Vorgänger, ein neues Miteinander. Kultursenator Cialo wiederum feiert gleich einen historischen Neuanfang.
Mit Christian Thielemann kehrt ein gebürtiger Berliner, dessen musikalische Wurzeln hier an der Spree liegen, an das Dirigentenpult der Staatsoper zurück. Damit wird ein Stück Berliner Geschichte geschrieben.
Noch allerdings läuft Thielemanns Vertrag als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Erst mit der Spielzeit 2024/25 wird er das Amt an der Staatsoper übernehmen.
Christian Thielemann wird also Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper. Was aber bedeutet diese Entscheidung? Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion mit seiner Sicht.
Exzellenz, das ist der Schlüsselbegriff von Joe Giallo, dem Berliner Kultursenator. Und natürlich ganz besonders bei einer so exquisiten und auch heiklen Frage wie der Nachfolge von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper unter den Linden. In rein musikalischer Hinsicht ist die Entscheidung für Christian Thielemann nachvollziehbar. Thielemann ist ein großartiger Dirigent, jedenfalls für das schmale Repertoire, das ihn überhaupt interessiert, nämlich die deutsche Spätromantik. Er hat im vergangenen Herbst bei extrem kurzer Vorbereitungszeit als Einspringer für den erkrankten Barenboim an der Lindenoper einen fulminanten Ring hingelegt. Und auch die folgende Tournee mit der Staatskapelle scheint nach allem, was man hört, höchst harmonisch verlaufen zu sein. Für die Liebhaber und Genießer exzellenter Klassik also ist diese Wahl eine durchaus gute und beruhigende. Denn mit dem Traditionalisten Christian Thielemann ist das auch eine Entscheidung für ein Weiter-so. Für den Status quo in einer Klassikszene, die selbstbewusst ist und sich ihrer selbst und ihres Publikums sicher glaubt. Was diese Wahl aber nicht ist, eine Entscheidung für den Aufbruch, für Wagemut, für das Selbstvertrauen, mit seiner Kunst auch ins Risiko gehen zu können und Neues zu entwickeln. Ist nicht allenthalben von einer Krise der Klassik die Rede? Davon, dass man nach fundamentalen Verunsicherungen durch Corona nicht einfach zurück in die Vergangenheit kann, dass man neue Wege finden muss, die große Tonkunst der Vergangenheit und auch der Gegenwart lebendig zu halten. Ernsthaft und seriös, aber doch frei von überkommenen Konventionen. Für einen solchen Aufbruch steht Christian Thielemann nicht. Ein Generalmusikdirektor ist ja für viel mehr als nur die Noten verantwortlich. Er ist verantwortlich für das große Ganze. Er braucht Weitsicht und Umsicht, einen breiten künstlerischen Horizont, Führungsstärke und die Großzügigkeit, anderen Freiräume zu schaffen. Thielemann ist eher für seine Impulsivität und für sein eigenes Machtbewusstsein bekannt. An der Deutschen Oper Berlin bei den Münchner Philharmonikern ist Thielemann mit großem Krach gegangen. Und auch seine Zeit an der Semperoper in Dresden endet keineswegs harmonisch, wie schon in Bayreuth. Es braucht ein gewisses Maß an Optimismus zu erwarten, dass es jetzt an der Lindenoper anders läuft. Es gehe darum, das Haus in seiner Exzellenz zu bewahren und trotzdem Türen für eine moderne Zukunft aufzumachen, hat Giorgiallo im Juni als Leitlinie ausgegeben. Die musikalische Exzellenz bleibt gewahrt, aber die Türen für die Zukunft, sie bleiben wohl bestenfalls angelehnt.
Rainer Böllmann über Christian Thielemann als neuer Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedeke.
Der Filmemacher Jafar Panahi sorgt sich mit vielen anderen um die iranische Kostüm- und Setdesignerin Leila Naghdi-Pari, die seit mehr als 10 Tagen im Gefängnis sitzt. Leila Naghdi-Pari leidet unter Asthma und einer Autoimmunkrankheit, so Panahi. Sie müsse täglich ihre Medikamente nehmen, dies sei ihr jedoch bereits seit einer Woche nicht mehr erlaubt, so der Berlinale-Gewinner im Deutschlandfunk Kultur.
Das unabhängige iranische Kino hat mehr denn je große Mühe, unter den Stiefeln der Sicherheitskräfte zu atmen. Leila Naghdi-Pari, Bühnenbildnerin und Ausstatterin des Films Drei Gesichter, wurde am Todestag von Mahsa Amini verhaftet. Ich mache mir Sorgen um Leila und ich mache mir Sorgen um das iranische Kino.
Jafar Panahi hatte selbst bis Februar im Gefängnis gesessen und war auf Kaution freigekommen, nachdem er in Hungerstreik getreten war. Bereits vergangene Woche hatte unter anderem Radio Free Europe über die Festnahme hunderter Iranerinnen und Iraner nach dem 14. September berichtet, dem Jahrestag des Todes von Mahsa Amini, die 2022 in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Der Drehbuchautorin der Filme »Kein Ohrhasen« und »Zwei Ohrküken« steht eine angemessene Beteiligung an den Verwertungserlösen zu. Die Ansprüche seien jedoch bereits größtenteils verjährt, entschied das Berliner Landgericht. Das betreffe die Jahre vor 2015 während der Hauptvermarktungsphase der Filme. Nach Gerichtsangaben bekommt die Autorin etwa 180.000 Euro, gefordert hatte sie mehr als 2 Millionen Euro. Annika Decker schrieb die Drehbücher der beiden sehr erfolgreichen Filme zusammen mit dem Produzenten Till Schweiger. Das Urheberrecht sieht vor, dass bei besonders großen Erfolgen eine ursprünglich angemessene Vergütung angepasst werden soll. Der Wiederaufbau der Hamburger Bornplatz-Synagoge rückt näher. Die Bürgerschaft beschloss einstimmig einen fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, Grünen, CDU und Linken, wonach die Stadt das frühere Synagogengelände der jüdischen Gemeinde zurückgeben soll. Neben der fraktionslosen FDP-Abgeordneten stimmte auch die AfD für den Antrag. Die Bornplatz-Synagoge solle wieder ein Wahrzeichen des jüdischen Lebens im Herzen unserer Stadt werden, heißt es in dem Antrag. Die konkrete bauliche Gestalt sei nun durch einen Architektenwettbewerb zu ermitteln. Der dort von Nazis errichtete Hochbunker soll abgerissen werden. Die 1906 eröffnete Synagoge fasste 1400 Menschen und war das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands. Bei den Novemberpogromen von 1938 wurde der neoromanische Kuppelbau von den Nazis verwüstet. Ein Jahr später zwang die Stadt die Gemeinde, das Grundstück unter Wert zu verkaufen und die Kosten für den Abriss des beschädigten Gebäudes zu tragen.
Thomas Jedeke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Grundsätzliches, was die Betrachtung der deutschen Geschichte angeht, wurde heute in Hamburg besprochen, auf Kampnagel. Eine Historikerdebatte zur Frage nach der Singularität der Shoah. vor dem Hintergrund der Diskussion um deutsche Kolonialverbrechen. Eine Diskussion, die ja schon seit einigen Wochen und Monaten geführt wird und die heute noch einmal vertieft werden sollte. Mit dabei Jürgen Zimmerer, Leiter der Forschungsstelle Postkoloniales Erbe. Außerdem Miran Mendel vom Anne-Frank-Zentrum in Frankfurt am Main und aus New York Dirk Moses. Er lehrt Politikwissenschaft dort am City College of New York mit Schwerpunkt Genozidforschung. Und mit dabei bei dieser Debatte war auch unser Reporter Axel Schröder. Vielleicht versuchen wir das erstmal zu klären, worum es eigentlich bei diesem neuen Historikerstreit, wie er auch genannt wird, wie auch die Überschrift dieser Veranstaltung ist, eigentlich geht und wie sich das heute dann gezeigt hat.
Ja, also in der Vorankündigung und an dem Material, das Jürgen Zimmerer, der heute als Co-Moderator auftrat, rumgeschickt hat im Vorfeld, da ging es vor allem um die Frage, muss also die deutsche Erinnerungskultur nicht den Blick viel stärker auch auf die kolonialen Verbrechen der sogenannten deutschen Schutztruppen lenken? Oder verstellt das Erinnern an die Shoah nicht vielleicht genau den Blick eben auf diese kolonialen Verbrechen? Und als zweites Thema, wird tatsächlich dieses vehemente Eintreten in Deutschland gegen Antisemitismus eventuell nicht auch ab und an instrumentalisiert? Ist das am Ende möglicherweise auch ein staatlich verordnetes Eintreten gegen Antisemitismus? Denn so in etwa, so lassen sich die Thesen von Dirk Moses zusammenfassen, die er 2021 mal in einem Essay formuliert hat und die im Übrigen auch in Jürgen Zimmerers neuem Sammelband auftauchen, im gleichen Sammelband, in dem auch Miron Mendel dann seine Sicht auf die Dinge, seine doch scharfe Replik auf Moses formuliert. Und eigentlich sollte es heute Abend darum gehen, Miron Mendel und Dirk Moses Raum dafür zu geben, eben diese Debatte zu führen für einen Schlagabtausch mit Argumenten.
Ich höre das Wort eigentlich. War es dann doch nicht die Debatte, die man erwarten konnte?
Definitiv nicht. Also zumindest nicht in der ersten Hälfte. Da haben es Miron Mendel und Dirk Moses vorgezogen, sich tatsächlich gegenseitig alles Mögliche vorzuwerfen. Aber von einer akademischen Debatte, da war wirklich, war man weit entfernt. Mendel hat sich offenbar nicht dafür bedankt, dass Moses ihm eines seiner Bücher mal geschickt hat. Und Mendel hat Moses in einem Artikel als Antisemiten bezeichnet. Und diese Grundstimmung, die zog sich tatsächlich durch den ganzen Abend. Zum Glück gab es aber zwischendurch auch spannende Passagen, etwa dann, wenn Moses nochmal dargelegt hat, dass man natürlich den Holocaust aus wissenschaftlicher Sicht mit kolonialen Verbrechen vergleichen kann, aber eben keineswegs gleichsetzen darf. Und Moses versuchte noch einmal klarzumachen, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, dass es eben auch Situationen gibt, wo das Eintreten gegen Antisemitismus politisch instrumentalisiert wird hierzulande. Er formuliert das so.
Isn't it interesting that we have effectively now a conversation about tone policing what I wrote over 2 years ago, instead of talking about the actual problem, which is that people of color in this country, above all, are being effectively persecuted by powerful people in this country, and I mean not Jews, to make it clear.
Also Moses nennt zum Beispiel hier den Fall der Journalistin Nemi Al-Hassan, die ja eigentlich vor einigen Jahren mal einen Vertrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommen sollte, dann aber wegen Antisemitismus-Vorwürfen, weil sie sich als Jugendliche mal für die Rechte von Menschen in Palästina eingesetzt hat, eben diesen Vertrag nicht bekommen hat.
Wie reagierte darauf Miron Mendel?
Naja, letztendlich sieht er es ähnlich, denn der hatte auch gleich zu Beginn schon gesagt, dass zum Beispiel die israelische Politik auch ab und an Antisemitismus als politisches Kampfinstrument einsetzt. Das waren sehr klare Worte. Aber Mendel blieb auch bei seinem Vorwurf an Moses eben mit seinen Texten auch Anklang bei Rechtsextremisten zu finden. Zum Beispiel, wenn Moses sagt, dass das Erinnern an den Holocaust ein Projekt der deutschen Eliten sei. Und tatsächlich, wenn man diesen Vorwurf sich genauer anschaut, gibt es ja zum Beispiel aus der AfD diese Forderung, man solle einen sogenannten Schuldkult endlich hinter sich lassen. Und da hätte Moses zumindest anders formulieren müssen, so Miron Mendel. Am Ende blieb Mendel dann eben auch bei dem Kern seiner Kritik.
Also ich kann mich nicht in Ihrem Kopf stecken, wenn Sie das schreiben oder was Sie genau meinen. Ich weiß sozusagen, in welche Resonanzraum das kommt. Und das ist alles anders als Zufall, dass der Jubel, also derjenige, der am meisten gejubelt hat, das wissen Sie auch, das ist Martin Sellner, also der Chef der Identitäre Bewegung.
Ja, und natürlich hat Moses versucht, sich zu rechtfertigen, dass es auch an Übersetzungen Schwierigkeiten gelegen haben könnte, dass das hier so dann falsch rezipiert wird in Deutschland. Aber wirklich zusammengekommen sind die beiden nicht. Und ich fand es ganz schön schade, weil man schon gemerkt hat, dass sie an vielen Punkten eigentlich einer Meinung sind, aber dieser persönliche Hickhack, das kann man nicht anders formulieren, der hat das Ganze so überformt, diese ganze Debatte, und man kam wirklich, die beiden kamen gar nicht dazu, wirklich Argumente auszutauschen, und vielleicht wäre es dann sinnvoll gewesen, die beiden erstmal, bevor sie da live auf Kampnagel aufeinandertreffen, ihnen Zeit und Raum zu geben, sich vielleicht erstmal auszusprechen, was da noch alles im Argen ist. So war es ein Stück weit eine vertane Chance.
Also eine Diskussion, die zumindest heute Abend in Hamburg auf Kampnagel nicht wirklich funktioniert hat, die aber zurückgeht auf eine Historikerdebatte zur Frage nach der Singularität der Shoah vor dem Hintergrund der Diskussion um deutsche Kolonialverbrechen. Axel Schröder war für uns dabei. Herzlichen Dank. So, und jetzt gehen wir aufs Land, wo das Kulturleben dann doch nochmal vielleicht eine andere Funktion hat und andere Wirkung als in der Stadt. Darum kümmert sich jedenfalls ein Programm der Bundeskulturstiftung, TRAFO heißt es, steht für Transformation und meint den Wandel der ländlichen Räume mit und durch Kultur. Und dafür gibt es jetzt gerade einen Ideenkongress in Chemnitz, der hat heute begonnen. Dort treffen sich Künstlerinnen, Bürger, Politikerinnen und viele andere, um sich auszutauschen über Projekte und Möglichkeiten. Natürlich auch die Frage nach der Finanzierung zu klären, die ja oft nicht so einfach ist. Mit dabei ist auch Alexander Koch. Er ist Galerist und Kurator, außerdem Geschäftsführer der Agentur Gesellschaft der neuen Auftraggeber, die unter anderem Künstler und Landbevölkerung zusammenbringt, auch mit Mitteln der Bundeskulturstiftung. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie, hallo.
Ist Kultur auf dem Land eigentlich anders als in der Stadt?
Nicht wirklich. Ich würde sagen, Kultur ist überall und sie ist überall ein bisschen verschieden. Und ich würde dazu sagen, dass heute mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung im ländlichen Raum lebt. Und wenn man denkt, das sind Menschen, die weniger kulturell gebildet sind als Städter, dann stimmt das ja gar nicht. Das heißt, es gibt überall in Deutschland Bürgerinnen und Bürger, die denen Kultur am Herzen liegt, die Kunst und Kultur auch wollen und brauchen und auch selber betreiben. Und die sind in Städten, aber auch in Dörfern und im ländlichen Raum.
Das glaube ich sofort, aber Kultur wird ja im ländlichen Raum, der noch ganz besondere eigene, vielleicht auch Schwierigkeiten hat, zum Beispiel Abwanderung, zum Beispiel Infrastruktur, zum Beispiel Überalterung, nochmal eine andere Rolle spielen als in der dichten, vielfältigen Stadt, oder?
Da haben Sie recht. Und deshalb steht im Namen von TRAFO ja auch der Begriff Transformation, weil es da viel um Veränderungen geht, weil der ländliche Raum vor besonderen Herausforderungen steht. Übrigens vielfältige Herausforderungen in Ost und West und Nord und Süd. Die ländlichen Räume sind ja nicht homogen, sondern die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber da haben wir es mit Schrumpfung zu tun, mit Infrastrukturfragen, aber auch, das erlebe ich selber in unseren Projekten, zum Beispiel mit der Frage, sind wir eigentlich noch eine Gemeinschaft und wenn ja, welche? Weil die wir vor 50 Jahren mal waren, sind wir nicht mehr. Und was sind wir dann für eine Gemeinschaft in 20 Jahren? Das ist etwas, das, glaube ich, viele Menschen bewegt.
Heißt das, dass Kultur auf dem Land auch Menschen zusammenbringen kann? Ist das auch ein Thema auf diesem Ideenkongress in Chemnitz?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, gerade in ländlichen Räumen ist Kultur oftmals der entscheidende Faktor, der Menschen zusammenbringen kann. Und wenn man darüber nachdenkt, wie eine Gemeinschaft funktionieren kann, übrigens auch, wie man Demokratie stärken kann, also das heißt ja auch, wie man sich verstehen kann, wie man miteinander reden kann, wie man vielleicht auch seine Differenzen verhandeln kann, dann ist Kultur eigentlich der Raum und der Rahmen, in dem man das tun und erleben kann. Deshalb ist Kultur und auch Kulturförderung in den ländlichen Räumen so wichtig.
Es sind ja viele verschiedene Player bei diesem Kongress in Chemnitz dabei, über mehrere Tage hinweg, so wie ich verstehe, Bürgermeister, aber eben auch Akteurinnen und Akteure, Bürger, viele verschiedene Menschen, die sozusagen an Kultur interessiert sind, an Kultur mitwirken, sie nutzen, vielleicht auch fördern auf dem Land. Was ist Ihnen eigentlich bisher aufgefallen an Projekten, die Sie vielleicht beeindruckt haben?
Na, der Kongress beginnt ja gerade erst. Was ich hervorheben würde, sind die Ideenreisen. Also im Vorfeld, das hat man klug gemacht, sind besondere Akteure an verschiedene Standorte in Deutschland zu Projekten gereist, um mit den Menschen vor Ort zu sprechen und zu lernen, was die erlebt haben, wie sie es gemacht haben, was geklappt hat, was nicht. Und die Resultate dieser Ideenreisen, die werden hier in 15 einzelnen Räumen vermittelt, im Dialog wiederum mit den Menschen aus diesen regionalen Projekten. Und da kommt man sozusagen direkt in Kontakt auch mit den Realitäten, sodass dieser Kongress nicht nur, ich sag mal jetzt, Fachfragen verhandelt. Das ist eigentlich gar nicht so. Es ist sehr praxisorientiert.
Es klingt alles so harmonisch, was Sie sagen. Aber wenn man sich auf dem Land umschaut, zum Beispiel auch auf dem östlichen Land, dann erlebt man dort durchaus auch Räume, gesellschaftliche Räume, die sehr schwierig sind, die vielleicht auch demokratiefern sind, die vielleicht isoliert sind, wo politische Ansichten herrschen, die es vielen Kulturmachern sehr, sehr schwer machen. Ist das Thema auch bei diesem Ideenkongress?
Das, was Sie gerade beschreiben, wahrscheinlich auch viel damit zu tun haben, dass Menschen sagen würden, ich habe nicht Teil an der Gestaltung dieses Gemeinwesens, ja, und deshalb bin ich vielleicht sauer. Oder mir hört ja eh niemand zu. Oder ich kann eh nichts entscheiden. Und deshalb ist die Beteiligungsfrage an der Stelle so wichtig. Und das gerade auch kulturelle Projekte es eben schaffen, Situationen zu erzeugen, wo Menschen merken, Moment, ich bin ernst genommen. Und ich kann sehr wohl mitreden. Ich kann auch mitentscheiden. Es ist für mich übrigens auch eine Frage der Ressourcen. Also ich bekomme nicht mal nur 1.000 Euro rüber für ein kleines Karnevalsprojekt, sondern ich werde auch finanziell ausgestattet, um Dinge zu tun, die für uns hier vor Ort wichtig sind. Wenn man das nicht tut, dann in der Tat bekommt man auch ein Problem, ich sag mal, mit der demokratischen Integration in ein größeres Gemeinwesen.
Aber da sind wir ja, wie gesagt, in bestimmten Räumen schon leider sehr weit fortgeschritten, was die politische Isolation angeht.
Ja, da ist ja auch in kulturpolitischer Hinsicht an vielen Orten in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht alles richtig gemacht worden. Also was ich deutlich beobachte, ist auf Bundesebene und auf Länderebene eine viel größere Anstrengung heute, zu sagen, wir müssen uns darum kümmern und wir müssen auch neue Instrumente haben, um vor allem lokale Akteure zu stärken. Also Zitat eines Ministerialmitarbeiters, wir kriegen den Fuß nicht aufs Dorf. Ja, ach, was Wunder, von Berlin aus bekommt man auch schlecht den Fuß ins Dorf. Das heißt, man muss viel stärker Akteure vor Ort ermächtigen und ertüchtigen, damit sie selber die Dinge tun können, die für sie von Belang sind. Und wenn sie das hinkriegen, dann, glaube ich, trägt das auch zu einer anderen Mentalität bei, und kann ein bisschen Kurskorrektur befürworten. Zumindest bin ich mir sicher, ist das Interesse ganz vieler Akteure hier auf dem Kongress.
Also so weit wie möglich dezentralisieren. Ist das eine der Botschaften, eine der kulturpolitischen Botschaften für Kultur auf dem Land?
Ja, dezentralisieren, aber eben durchaus in dem Sinne, dass man nicht die Leute nur in die Eigenverantwortung entlässt, nach dem Motto, macht doch selber, was ihr wollt, sondern man muss schon auch stärken, fördern und unterstützen. Und es geht auf dem Kongress auch um geeignete Förderinstrumente dafür. Also Bund und Länder müssen auch da, wo man nicht einfach sagen kann, ihr kriegt das schon alleine hin, aktiv werden. Und darum geht's.
Kultur auf dem Land, Kulturförderung auf dem Land, das ist Thema bei einem Kongress, bei einem Ideenkongress in Chemnitz. Mit Unterstützung der Bundeskulturstiftung ist unter anderem, neben vielen anderen Akteuren und Akteurinnen, Alexander Koch dabei, Geschäftsführer der Gesellschaft, der neuen Auftraggeber, Galerist, Kurator und Autor. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich. Tschüss.
Wir können es immer nicht abwarten und wollen einfach schon etwas früher wissen, was in den Feuilletons des nächsten Tages steht. Die hat Hans von Trotha für uns gelesen.
Wie geht es Ihnen? Falls es gerade nicht so gut geht, vorab eine Warnung. Kein Botox. Sie haben richtig gehört. Im Weltfeuilleton spürt Marie-Louise Goldmann der Botox-Lüge nach. Noch nie, meint sie, sei Botox so akzeptiert gewesen wie heute. Wenn man den Wunsch, gut auszusehen, vom männlichen Blick des Begehrens abkoppelt, ergibt sich demnach ein neues Paradigma der Selbstaffirmation. Wer zum Beauty-Doc geht, tut endlich mal etwas für sich, statt sich immer nur um andere zu kümmern. Wirklich? Natürlich nicht. Dass es heute angesagt ist, Botox-Behandlungen zum feministischen Statement umzudeuten, lässt sich für Marie-Louise Goldmann nur mit einem Zeitgeist erklären, der authentische Bekenntnisse schätzt und die Wahlfreiheit der Frau so hoch hält, dass der dabei entstehende Muskelkater nur noch professionell betäubt werden kann. Die Frage, wie es den Menschen um uns herum geht, bekommen wir ja sehr viel öfter beantwortet, als wir sie stellen. Berit Disselkemper findet in der Zeit, angesichts der Gespräche, die man im öffentlichen Raum inzwischen häufiger mit anhören müsse, würde sie gern kurzzeitig den eigenen Körper verlassen. Oft gehe es um Mental Load, vermeintlich toxische Beziehungen oder Menschen, deren Red Flags vorab bereits erkennbar waren, um die traumatischen Erfahrungen und um das innere Kind, das von etwas getriggert worden sei. Berit Disselkemper hört die Menschen in Cafés oder in der U-Bahn Gespräche führen, die mit therapeutischen Vokabeln befüllt werden, wie mit Bauschaum, der sich aufbläht und aushärtet, aber größtenteils eben aus Luft besteht. Sie erkennt darin die Sprache unserer Zeit, voll mit aus der Psychotherapie geliehenen Vokabeln, mit denen Menschen sich selbst und ihre Mitmenschen bewerfen und den banalsten Umständen eine scheinpsychologische Diagnose überstülpen. Dabei werden, wie die Zeitautorin feststellt, diese Begriffe häufig mit aggressiven Absichten verwendet. Dafür gibt es mittlerweile ein englisches Wort, Weaponized Therapy Speak. Wollte man diese Entwicklung den Insassen eines freundlich gesinnten UFOs erklären, versucht es die Autorin mit Distanz, dann sollte man vielleicht damit beginnen, dass die äußeren Grundbedürfnisse in Teilen der westlichen Weltbevölkerung erfüllt sind, weshalb sie begonnen hat, innerlich an sich selbst herumzudrücken. Ihrer Meinung nach ist diese Weaponized Therapy Speak nichts anderes als eine konfliktscheue Strategie, um egoistische Entscheidungen durchzusetzen oder um das Verhalten anderer zu kontrollieren, indem man sie und ihren Widerstand ruhig stellt. Aber kann man dieser rhetorischen Dynamik unserer Zeit überhaupt entfliehen? Hätte man gekonnt, letzten Sonntag, in Berlin, wenn man Paul Ingendey glaubt. Der zitiert in der FAZ einen alten Song von Elvis Costello, What's so funny about peace, love and understanding, wobei das What's so funny about in Klammern steht. Der Witz, erklärt Paul Ingendey, sei natürlich diese Klammer. Ja, was könnte an Frieden, Liebe und Verständnis denn zum Lachen sein? Zum Beispiel antwortet er, dass sie als Ideale oft beschworen, in freier Wildbahn aber kaum gesichtet werden, jedenfalls nicht ohne Esoterik oder Träumerei. Oder beim Berlin-Marathon am vergangenen Sonntag. Der, schreibt Paul Ingendey, brachte der deutschen Hauptstadt genau das, Frieden, Liebe und Verständnis, das Diversitätsevent des Jahres, an dem jeder teilhaben kann, vom Champion bis zur lahmen Ente, alle zahlen 163 Euro, um mitmachen zu können, der Rest ist individuell. Konkret hieß es, eine kam im Tütü, manche liefen verkleidet als Sandwich oder Waschmittelpackung. Während sich die Sprache der Abgrenzung offenbar auf unangenehme Weise vereinheitlicht, bleibt die Realisierung von Zufriedenheit im öffentlichen Raum anscheinend eine ausgesprochen individuelle Angelegenheit. Die schönste Entlastung vom Irrsinn des Alltags, versucht Paul Ingendey eine Erklärung, könnte darin bestehen, dass sich hier niemand zu irgendetwas bekennen oder gegen irgendetwas protestieren muss. Näher wird man Frieden, Liebe und Verständnis auf dieser Welt kaum kommen. Immerhin ein Schritt. Und die Richtung stimmt ja auf jeden Fall.
Hans van Trotha aus den Feuilletons vom 28. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage, jede Nacht im Radio und immer als Podcast mit Wladimir Balzer.